Der 7. Januar 2015 hat ein ganzes Land traumatisiert. Am 7. Januar 2015 in Paris stürmen zwei bis an die Zähne bewaffnete Männer die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Sie rufen Allah Akbar, Gott ist groß, Allah ist groß und wir rächen den Propheten und schießen wild um sich. Ein islamistisch motivierter Terroranschlag, bei dem 12 Menschen ums Leben kommen und 20 zum Teil lebensgefährlich verletzt werden. Und viele Menschen fragen sich, wo kommt es her? Was ist da eigentlich los? Gibt es eine Erklärung für so etwas? Alexander hat es schon gesagt, ich versuche eine Erklärung und auch eine Stellungnahme aus christlicher Sicht. Thema: den Feind entfeinden. Ein erster Gedanke dazu: Gewalt beginnt mit Unterwerfung. Und zwar nach dem Motto: ich unterwerfe mich, damit ich dann andere unterwerfen darf. Das, was ich ertrage und erdulde, das darf ich dann an andere weitergeben. Dieses Prinzip findet sich in vielen unserer gesellschaftlichen Institutionen, etwa in Schulen. In manchen Schulen gibt es die Tradition, dass man sich die Neuankömmlinge schnappt, sie fesselt und sie in Mülltonnen steckt. Sozusagen als Taufe dafür, dass sie ja neu sind. Und denjenigen, denen das geschehen ist, die freuen sich schon auf den Tag, wo sie das mit anderen machen können, die wieder neu auf die Schule kommen. Auch zum Abitur gibt es ähnliche Riten. Man hat entdeckt, dass es bei den Pfadfindern so etwas gibt. Man nennt das Pflocken. Da werden die Frischlinge an einen Tisch gepflockt, gefesselt. Dann steckt man ihnen Weingummischlangen in den Mund, bis sie fast daran erbrechen. Dann werden sie ausgekitzelt, mit Stiften bemalt und mit Wasser übergossen. Und das findet man dann lustig. Und die Neuankömmlinge lassen das über sich ergehen. Bei den Pfadfindern. Wir wissen mittlerweile, dass es bei der Bundeswehr ähnliche Rituale gibt, wo Neuankömmlinge gequält werden und die das mitmachen. Wir kennen das von Burschenschaften und von anderen Gruppen und Gemeinschaften. Solche Unterwerfungsrituale sind anziehend. Anziehend für diejenigen, die sie ausüben, denn es gibt ihnen das Gefühl von Macht und Stärke. Aber es ist seltsam, auch diejenigen, die hier unterworfen werden, wehren sich nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass es einen ungeheuer großen Druck für sie gibt, nicht ausgegrenzt zu werden, dazu zu gehören. Die Gewalt, die hier ausgeübt wird, ist ja geradezu eine Taufe, um in die Gemeinschaft hineinzukommen. Wobei es keinen furchtbareren Begriff eigentlich als Taufe in diesem Zusammenhang gibt. Es ist die Angst vor Ausgrenzung, die die Einzelnen diese Gewalt erdulden lässt. Und wer es durchsteht, der leitet daraus das Recht ab, andere zu unterwerfen. Jetzt bin ich an der Reihe. so eng, so abgesprochen, so funktionierend ist dieses System, dass es kaum ein Durchkommen gibt. Wird es einmal angeklagt, dann fängt ein ganzes System an zu lügen, zu leugnen, abzustreiten, zu schützen. Es ist kaum ein Durchkommen. Auch die Opfer melden sich nicht. Immer geht es nach dem Prinzip, ich unterwerfe mich, damit ich unterwerfen darf. Gewalt beginnt mit Unterwerfung. Der zweite Gedanke, Unterwerfung in der Religion. Wir könnten natürlich jetzt sagen, das sind vereinzelte Phänomene. Das hat man mal in der Schule gesehen oder bei eben besagten Burschenschaften bei den Pfadfindern. Aber das sind nur Einzelfälle. Ich befürchte jedoch, dass dies nicht der Fall ist, sondern das sind nur die sichtbaren Anzeichen eines Denkens, eines Systems, das wir in unserer Gesellschaft haben, als Ganzes. An solchen Stellen äußert es sich nur. Und dieses Prinzip, ich unterwerfe mich, damit ich unterwerfen darf, das betrifft nun auch die Religionen. Wir haben, oder ihr habt auch gehört aus den Medien, dass es viele Deutsche gibt, die sich freiwillig gemeldet haben, um bei der Terrormiliz des Islamischen Staates mitzukämpfen. Ein solcher junger Mann wurde befragt, warum er das macht, warum er sich unbedingt dort engagieren wollte. Seine Antwort: Islam bedeutet Unterwerfung und nicht Liebe. Islam bedeutet Unterwerfung und nicht Liebe. Bei Leuten wie ihm begegnet man demselben Gewaltschema, demselben Denken, nur eben religiös aufgepumpt. Zuerst ist da die Unterwerfung. Ich unterwerfe mich. Dadurch gehöre ich zu einer verschworenen Gemeinschaft. Und es gibt dann eine ganz scharfe Unterscheidung zwischen dem Wir und den anderen. Zwischen der Gruppe der Gläubigen und der Ungläubigen. Und der sich unterworfen hat, auch religiös unterworfen hat, der gehört jetzt zu einer Gruppe von Leuten, die unterwerfen darf. Er hat plötzlich Macht und vor allem er darf maßlos werden. Er darf eskalieren. Er darf jetzt Gewalt ausüben, ohne Maß. Und zwar ganz besonders dann, wenn einer von den Seinen angegriffen wird. Ganz besonders dann, wenn seine Gruppe entehrt wird. Wenn sie angegriffen wird, wenn sie beschimpft wird oder wenn gar der Gründer seiner Religion angegriffen wird, dann hat er das Recht zu unterwerfen. Das ist dasselbe Schema, nur eben religiös. Ich habe das Recht, Gewalt auszuüben, weil ich mich ja selbst unterworfen habe. Wir könnten natürlich auch sagen, das ist typisch Islam. Aber dann schlage ich vor, wir lesen eine Stelle aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 23 und 24. Lamech sagte zu seinen Frauen: Ihr, meine Frauen, Ada, Zilla, hört. Passt auf, wie Lamech sich sein Recht verschafft. Ich töte einen Mann für meine Wunde. Und ich töte einen Jungen, wenn mich jemand schlägt. Man sagt, ein Mord an Kain, so hat es Gott bestimmt, der verlangt als Rache 7 Menschenleben. Für Lamech aber müssen 77 sterben. Der Lamech spricht hier nicht nur für sich, der spricht für seine ganze Sippe, für seine Sippschaft. Und das Prinzip ist exakt genau dasselbe. Er nimmt sich das Recht heraus, maßlos gewalttätig zu werden, sobald jemand seines Stammes verletzt oder angegriffen wird. Schlägt man ihn, dann tötet er. Tötet man jemanden von seiner Sippe, dann tötet er 77. Nach diesem Schema sind etwa auch die Anschläge in Paris geschehen und viele andere Massaker auch. Es ist so ein religiös aufgeladenes Wir-Gefühl, das die Gläubigen zusammenschweißt, und es führt oft in diese Logik von dem Lamech hinein. Das heißt, nach innen ein ganz starkes Zugehörigkeitsgefühl. Wir sind die auserwählte Schar. Und nach außen eine extreme Gewaltbereitschaft. Und dabei, ihr Lieben, das ist, wenn man es von außen betrachtet, es ist verrückt. Aber die Lamechs unserer Zeit, die verstehen sich nicht als Täter, sondern als Opfer. Sie sind die Opfer. Ich werde angegriffen. Meine Gemeinschaft wurde verletzt. Der Prophet wurde geschmäht. Also darf ich gegenüber dem Angreifer zur Tat schreiten. Und zwar erst recht, wenn es sich um Ungläubige handelt. Dann erst recht. Der radikale Islamismus ist geprägt durch ein ganz starkes Opfergefühl. Das wird noch dadurch verstärkt, wenn politische, wirtschaftliche Situationen dieses Erleben, Opfer zu sein, noch verstärken. Aber ja nicht nur der Islamismus. Man hört jetzt auch in christlichen Kreisen, hört man inzwischen: Wir müssten uns vom Islam da mal eine Scheibe abschneiden. Wir müssten viel stärker auf die Verletzung unserer religiösen Gefühle reagieren. Die Frage dabei ist, was genau heißt viel stärker? Heißt das, wir müssen etwa auch mit Gewalt reagieren? Der dritte Punkt, den Feind entfeinden. Für Christen ist das verbindlich, was Jesus Christus gelehrt hat und was er gelebt hat. Nichts anderes. Nichts anderes. Das Alte Testament ist alt. Es gilt für uns nur das, was durch Jesus Christus bestätigt wird. Wie etwa das Doppelgebot der Liebe, das Jesus zitiert aus dem Alten Testament. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ihr findet das im 5. Mose 6, Vers 4 und 3. Mose 19, Vers 18. Sätze wie Auge um Auge, Zahn um Zahn können für Christen niemals eine Begründung sein, Gewalt auszuüben. Was diesen Vers betrifft, der in 2. Mose 21 steht, Vers 23 und 24, aus mindestens zwei Gründen ist dieser Vers nicht geeignet, um christliche Gewalt zu rechtfertigen. Erstens, weil er oft falsch zitiert wird und falsch verstanden wird. Man muss den ganzen Zusammenhang lesen, 2. Mose 21, die Verse 23 und 24. Und man wird dann feststellen, Auge um Auge, Zahn um Zahn richtet sich nicht an die Opfer, sondern an die Täter. Dieser Vers ist an die Täter gerichtet und es geht hier im Zusammenhang darum, dass wenn ich schuldig geworden bin, dann muss ich mich um einen Ausgleich bemühen. Dann muss diese Schuld irgendwie ausgeglichen und bezahlt werden. Das ist ein Rechtsprinzip, das wir bis heute haben. In diesem Zusammenhang steht dieses Wort. Es ist aber auch zweitens darum nicht geeignet, weil es Jesus Christus ist, der für uns die Maßstäbe setzt. Und da haben wir zu lesen ein Wort oder zu hören aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, ab Vers 38. Matthäusevangelium, Kapitel 5, die Verse 38 und 39. Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch. Diese vier Worte sind eine Revolution, weil hier jemand kommt, der sich gegen das ganze alte Gesetz stellt. Ich aber sage euch. Verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte auch die linke hin. Verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Und wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Mit der goldenen Regel formuliert könnte man es so sagen, behandle einen Täter so, wie du selbst behandelt werden wolltest, wenn du Täter wärst. Alleine die Feindesliebe wird es schaffen, den Zyklus der Gewalt zu durchbrechen. Aber nicht die Antwort mit Gewalt, denn die führt immer zur Eskalation. Alleine die Feindesliebe wird das schaffen. Darum hat Pinchas Lapide, er hat dieses Wort geprägt, er hat gesagt, Feindesliebe entfeindet. Feindesliebe entfeindet. Heißt das, dass Christen sich also stets unterwerfen sollten? Nein. Der christliche Glaube ist keine Unterwerfung, sondern er ist ein freier Akt der Liebe. Christlicher Glaube ist die Antwort der erfahrenen Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Und er geschieht aus freiem Herzen. Jesus sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Und zur Liebe gehört immer die Freiheit. Die Liebe ist keine Unterwerfung. Doch gehört zu dieser Liebe der Gehorsam. Davon redet die Bibel im Alten und im Neuen Testament. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Liebe ist nicht unverbindlich. Liebe kennt Kommunikation. Konsequenzen. Liebe übt Gehorsam. Aber Liebe ist dennoch keine Unterwerfung. Und wenn Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann ist auch diese Nächstenliebe eine bewusste Entscheidung. Ein freier Akt und keine Unterwerfung. Ich hoffe, versteht ihr den Unterschied? Christen verzichten bewusst auf Gewalt. Sie verzichten bewusst auf Gewalt, aber sie unterwerfen sich nicht. Wenn du das Evangelium liest, wenn du dir Jesus vor Augen malst, so wie er beschrieben wird, hast du jemals den Eindruck gehabt, Jesus sei unterwürfig gewesen? Niemals. Am Ende seines Lebens, vor seiner Hinrichtung, wurde er verhört, wurde vor den Hohen Rat geführt. Man hat ihn angeklagt wegen Gotteslästerung. Und einer der Gerichtsdiener hat Jesus ins Gesicht geschlagen. Und Jesus antwortet, Johannes 18, Vers 23, wenn ich etwas Unwahres, etwas Übles gesagt habe, dann beweise es mir. Habe ich es aber nicht getan, was schlägst du mich dann? An vielen, vielen Stellen erkennt man, dass der Verzicht auf Gewalt von Jesus ist immer ein freiwilliger Verzicht gewesen. Er hätte auch anders gekonnt. Das kann man aber nicht von allen Christen sagen. Es steht zu befürchten, manche Christen verzichten auf Gewalt, weil sie nicht den Mumm haben, sich zu wehren. Und das ist ein Unterschied. Das ist dann ein unfreiwilliger Gewaltverzicht. Und dieser Gewaltverzicht ist darum problematisch. Ich kann es auch darum sagen, weil ich mich selber so einschätze. Ich habe lange Zeit keine Gewalt ausgeübt, weil ich nicht konnte. Ich hatte nicht die Kraft, nicht den Mut dazu, nicht den Mumm dazu. Ich wollte vor allem immer eins, Harmonie. Und dass die Leute mich mögen, dass nichts zwischen mir und den anderen kommt. Um jeden Preis, auch um den Preis, mich selbst zu verleugnen. Darum war ich bereit, auch die Grenzüberschreitungen anderer Menschen zu akzeptieren und nicht darauf zu antworten. Mich nicht zur Wehr zu setzen. Das ist sehr, sehr problematisch. Das führt dazu, dass du eine ganze Menge Aggression in dir anstaust. Und eines Tages wirst du entweder explodieren oder implodieren. Das sind dann psychosomatische Krankheiten, Depressionen, Süchte. Inzwischen hat sich das für mich geändert. Es gibt Leute, denen würde ich liebend gerne eins in die Fresse hauen. Und ich meine es so, wie ich sage. Es gibt Menschen, die dermaßen egoistisch sind, über Leichen gehen, die sich benehmen wie die Axt im Walde, die keine Skrupel kennen. Es gibt Menschen, die sich so ekelig benehmen. Manchmal begegnen sie mir im Straßenverkehr, aber auch an anderer Stelle. Das sind Leute, denen würde ich wirklich gerne mal eins in die Fresse hauen. So wie die Ärzte das singen, immer in die Fresse rein. Und das Schöne ist, ich habe das Gefühl, ich könnte es auch. Manchmal habe ich schon gedacht, vielleicht sollte ich es mal machen, allein um das auszuprobieren. Aber wenn ich heute darauf verzichte, dann tue ich das freiwillig und nicht aus Unterwürfigkeit. Eben weil ich darauf verzichten will. Und das ist ein riesen, riesen Unterschied. Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dich selbst zu lieben, heißt auch, dich selbst ernst zu nehmen. Und dich selbst behaupten zu können, wenn man dich verletzt und wenn man Grenzen überschreitet. Freiwilliger Gewaltverzicht, das ist es, was Jesus gelehrt hat und das ist es, was er gelebt hat. Freiwilliger Gewaltverzicht. Ich komme zum Schluss. Also, nach meiner Einschätzung, als Christen sollten wir überall dort, wo uns Gewalt begegnet, diese Gewalt aufdecken und sie ansprechen. Und es nicht zulassen, dass sie so weitergeht. Ob das in der Schule ist, ob das im Sportverein ist, wo immer dir eine getarnte Form der Gewalt begegnet, hab den Mut dagegen aufzustehen. Das kostet natürlich etwas. Es kostet Konflikte. Du wirst nicht nur Verständnis bekommen, vermutlich sogar eher das Gegenteil. Du stößt vor eine Wand vor Verleumdung und Verleugnung und Lügen und Schützen. Aber einer muss dagegen aufstehen und einer muss den Mut haben, sie beim Namen zu nennen. Zweitens, als Christen sollten wir uns dafür einsetzen, eben nicht aus falscher Unterwürfigkeit, wir sollten uns dafür einsetzen, dass religiöse Gefühle geachtet werden. Und zwar von jeder Religion. Viele, viele sind mit diesem T-Shirt herumgelaufen, Je suis Charlie, ich bin Charlie. Auch diejenigen, die noch vorher noch nie gewusst haben, dass diese Zeitung überhaupt existiert. Als ein Zeichen der Solidarität. Wenn ich ein T-Shirt in der Richtung tragen sollte, dann, wie heißt das Französisch? Je ne pas, je ne suis pas, Charlie. Ich bin es nicht. Denn es ist meines Erachtens nicht sauber, nicht anständig, nicht klug, wenn man die religiösen Gefühle von Menschen durch den Dreck zieht. Das bezieht sich auf den Islam, genauso wie auf den christlichen Glauben, auf Buddhisten, auf alle möglichen Religiösen. Religiöse Gefühle sind etwas Existenzielles. Sie betreffen den Menschen zutiefst in seiner Existenz. Und die Pressefreiheit, die so hochgehalten wird, sollte an dieser Stelle aufhören, wo ich die Existenz eines Menschen beschädige und seine tiefsten Gefühle sehr tief verletze. Darum ist es, denke ich, sollten wir uns auch den Mut haben, uns auch dagegen auszusprechen. Auch wenn man das jetzt vielleicht in diesem Zusammenhang schon fast gar nicht mehr sagen darf. Geschieht uns Unrecht, sollten wir uns mit den Mitteln des Rechtsstaates zur Wehr setzen. Und über alledem sollten wir aber bewusst und aufrecht auf Gewalt verzichten. Auf Gewalt verzichten. So wie es Jesus gelehrt hat und wie er es gelebt hat. Alleine der Mut zur Gewaltlosigkeit kann es schaffen, unsere Gesellschaft friedlicher zu machen. Feindesliebe entfeindet. Und wer Jesus nachfolgt, wird sich nach diesem Wort richten. Matthäus 5, Vers 39, wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Amen.